hast es, ich hab es, wir haben es alle. Uns geht die Düse.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Hallo!
Wir hoffen, ihr habt oder hattet, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest.
Ja, wir hatten die Bude mit der ganzen Family voll. 13 Leute Heiligabend.
Ja, ist ein bisschen so Tradition
aber,
bei uns.
Ja, ja, ist Tradition, aber es war wunderschön. Ich liebe das ja, ne, wenn alle zusammen sind, auch wenn man danach gefühlt erstmal 2 Tage aufräumen muss.
Und glücklicherweise, da war ich tatsächlich ganz besonders froh, dass unterm Weihnachtsbaum nicht ein Kärtchen war mit drauf stand, ich will dich und ein Höschen drin.
Ja, Markus, jetzt müssen wir aber kurz ein bisschen einen Sidestep machen. Wer unsere letzte Folge Advent, die Beziehung brennt, nämlich nicht gehört hat,
ich musste wirklich
kommt
dran denken.
Jetzt natürlich nicht mit.
Ich musste wirklich dran denken, als ich die ganzen Geschenke gesehen habe.
Ja, das glaube ich. So.
Also wer die Folge noch nicht gehört hat, die Geschichte ist eigentlich ganz zeitlos. Es geht gar nicht so sehr um Weihnachten, nur an Weihnachten ist halt alles eskaliert. Es geht um die Vorgeschichte, ja. Müsst ihr mal reinhören. Das ist echt eine lustige Folge. Du, Andrea, wie war dein Heiliger Abend? War das gut?
Du, war fantastisch, ganz toll, wie früher so schön bei Muttern gesessen.
Family, yes.
Ja, es war total schön.
Was gab's zu essen?
Das ist doch das, was es ausmacht, ja.
Ah, wir haben uns Fondue gewünscht und Kartoffelsalat mit Würstchen. Und dann gab's natürlich die super leckere Gans. Und ich bin total happy und froh, dass meine Mama das auch noch so toll machen kann.
Toll. Super schön.
In diesem Podcast heute gibt's was Neues. Und zwar eine kleine Rubrik, die wir jetzt einführen. Wir bekommen nämlich von euch so viele Nachrichten und Geschichten aus eurem Leben, was wir übrigens Wahnsinn finden, ne? Dass wir ab sofort immer, natürlich mit vorheriger Absprache mit euch, eine hier vorlesen.
Und das sind wirklich auch ganz unglaubliche Geschichten.
Ja, wirklich unglaublich. Mhm. My Story. Uns schreibt eine Frau, sie wohnt auf dem Land. Geahnt habe ich es schon länger, aber irgendwann wollte ich es wissen und habe nicht mehr locker gelassen, bis er sich geoutet hat. 14 Jahre Beziehung, 11 Jahre verheiratet und ein kleines Kind. Da bricht eine Welt zusammen. Damals. Heute sage ich, lieber schwul, als wenn man wegen einer anderen Frau betrogen wird. Man ist enttäuscht, aber nicht so verletzt, weil man sich nicht fragt, was hat sie, was ich nicht habe. Vor 15 Jahren dachte ich noch, sowas passiert wieder nur mir. Heute kennt jeder jemanden, dem es so oder ähnlich ergangen ist. Die Zeiten haben sich geändert. Aber es geht ja immer irgendwie weiter und so habe ich nochmal geheiratet und ein zweites Kind bekommen. Und wir sind heute eine große Familie, die viel erlebt hat und glücklich ist. Auch wenn man denkt, ma, das ist eine Katastrophe, es ändert sich vielleicht das Leben, aber nicht unbedingt zum Schlechteren, ganz im Gegenteil.
Ich finde es aber eine coole Socke.
Ja.
Muss man jetzt mal sagen, weil das ist ja doch kein Pappenstiel. Ich meine, wir hatten ja da eine Folge, schwul und keiner weiß es. Und die Geschichte ist ja schon auch hart für die ganze Familie, wenn sich einer nach so langer Zeit outet.
Genau, und daraufhin hat uns eben diese Frau, die eben auch sehr ländlich wohnt, diese Geschichte geschrieben, was ich wirklich zauberhaft finde, dass ihr ja uns gegenüber auch so offen seid. Also schreibt uns gerne unter Paarflüsterei auf Instagram mit UE und wir antworten garantiert.
Okay, wir starten.
Alexandra und Heiko.
Wir haben euch schon viele auch ganz schön außergewöhnliche Geschichten erzählt bis jetzt. Und da fragt man sich, meine Herren, was es alles so gibt. Aber die Geschichte von Alexandra und Heiko erzählen wir euch, weil es bei den beiden eigentlich gar nicht so sehr um deren extreme Geschichte geht, sondern es geht darum, was über diese Geschichte steht. Und zwar ein Gefühl, ein übergeordnetes Gefühl, das viele gerade auch fühlen oder erleben oder zumindest ein bisschen davon.
Ihr werdet euch jetzt an Silvester oder im neuen Jahr, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich auch drüber unterhalten, ob das Jahr 2024 wohl besser wird als die letzten. Und diese Geschichte, die wir euch heute erzählen, zeigt, du bist nicht allein, wenn du dir auch gerade Sorgen um die Zukunft machst. Es geht ganz, ganz vielen anderen Menschen gerade ganz genauso.
Ja, bei Alexandra ist es vielleicht doch ein bisschen viel. Alexandra und Heiko kommen gemeinsam in meine Praxis, was, wie ihr ja schon in anderen Podcasts gehört habt, gar nicht immer so ist, denn häufig kommt erstmal einer alleine. Aber die beiden sitzen zu zweit vor mir.
Die Alexandra ist 30, der Heiko 35 Und beide sind seit 4 Jahren zusammen. 2019 sind sie also zusammengekommen, 1 Jahr, bevor die Corona-Pandemie angefangen hat.
Und was ich ganz süß fand, beide haben sich dicht nebeneinander gesetzt, so die Sessel so ein bisschen zusammengerückt und Händchen gehalten. Er hat ihre Hand gestreichelt.
Alexandra ist Spanierin und kommt aus Südspanien, dem Großraum Sevilla, und ist mit ihrer Familie vor 14 Jahren, da war sie 16, nach Deutschland gezogen. Ihr Vater arbeitet in der Hotellerie und hatte damals ein interessantes Angebot, eben in Deutschland. Und so ist die ganze Familie, Alexandra, der Papa, die Mama und ihr kleiner Bruder, von Sevilla nach München gezogen.
Alexandra ist eine ganz sympathische, auch sehr emotionale Frau und spricht quasi perfekt Deutsch mit einem ganz leichten spanischen Akzent. Ein bisschen rollendes R. Ganz süß, ehrlich gesagt.
So ganz rassig.
Rassig.
Na, Ende 2022 lebten knapp 193.000 Spanier in Deutschland, habe ich mal nachgeschaut. Viele sind schon so zwischen den 60ern und 70er Jahren nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten. Und Deutschland hat damals viele Spanier angeworben. Da gab es ja so ein paar so Einwanderungswellen, Italien, Türkei und eben auch Spanien.
Genau.
Und seit 2009, das ist das Jahr, in dem auch Alexandras Familie eingewandert ist, stiegen die Zahlen dann plötzlich kontinuierlich an, weil es ab der Zeit der spanischen Wirtschaft nicht so gut ging. Also liebe Spanier, schön, dass ihr da seid. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir ab und zu auch ganz schön gerne in Spanien sind. Gell?
Ja. Ja, genau. Wir können deswegen auch ein bisschen Spanisch. Hola queridos españoles, me alegro de que estáis aquí.
No.
Das heißt, schön, dass ihr da seid.
Der Heiko kommt ursprünglich aus dem Großraum Hannover und ist auch aus beruflichen Gründen nach München gekommen. Er ist Physiotherapeut, hat eine eigene kleine Praxis und Alexandra ist wie ihr Vater in der Hotellerie. Sie arbeitet so für eine Hotelkette, glaube ich, im Marketingbereich, hast du gesagt, Andrea, gell?
Genau.
Das Oktoberfest.
Es ist das Jahr 2019 vor Corona. Alexandra mit Freundinnen auf der Wiesn unterwegs, standesgemäß im Dirndl freilich.
Und Heiko, der ist auch da mit ein paar Freunden. Als die meisten Zelte um 22 Uhr, Standardsituation, schließen, dann will Alexandra mit ihrer Freundin noch weiterziehen. Aber alle Taxen sind belegt.
Ja, und für alle, die noch nicht auf dem Oktoberfest waren, ist eigentlich immer so, ne? Gerade am Wochenende. Hinkommen ist easy, wieder wegkommen oder woanders hin, kann sich mitunter extrem schwierig gestalten.
Ja, genau.
Jedenfalls will Heiko gerade die gleiche Rikscha ansteuern wie die zwei Mädels. Und nach einem kurzen Hin und Her, der Rikscha-Fahrer ist eine Maschine. Sitzen alle drei drin. Alexandra halbert bei Heiko auf dem Schoß und der Rikscha-Fahrer strampelt um sein Leben.
Also eigentlich wollte der Heiko ja nach Hause fahren und hat auch schon 2 bis 3 Maß Intus, aber die Mädels überreden ihn und alle drei ziehen weiter in irgendeinen After-Wiesen-Club. Auch eine Standardsituation übrigens beim Oktoberfest. Heiko findet Alexandra in seinem angedudelten Zustand stand auch ganz toll, muss man schon sagen, so die rassige Spanierin mit dem rollenden R, mit offenen dunklen Haaren und in ihrem roten Dirndl. Und dann tauschen auch beide Nummern aus.
Und treffen sich direkt am nächsten Tag, alle beide mit ein bisschen Kater, an dem Heiko und Alexandra sich immer noch so toll finden und umgekehrt. Das ist ja nicht Standard unbedingt. Ne?
Das ist ja auch Standard auf der Wiesn.
Ist auch ein Standard, sogar schön auf
dass
der
man
Wiesn.
Sich am nächsten
der nächste Morgen ist nicht so gut gelaufen.
Dass man sich dann wieder sieht und sich denkt, oh mein Gott. Naja, und seit diesem Tag sind die zwei unzertrennlich. Liebe auf den ersten Blick.
Ich merke schon, Markus, kennst du ja aus.
Ja, wer kennt sich da nicht aus?
Nein, aber bei denen ist es Liebe auf den ersten Blick bei den beiden. Also Blick, ne? Betrunken Blick und am nächsten Tag nüchtern auch noch. Verliebt, ja.
3 Monate später geht der ganze Corona-Wahnsinn los. Erst ist Alexandra noch in ihrer Wohnung und Heiko in seiner. Sie wollten das mit der Beziehung langsam angehen, aber als dann die Lockdowns kommen, bietet Heiko Alexandra an, bei ihr einzuziehen, damit beide nicht so alleine sind.
Ja, und das klappt tatsächlich auch super natürlich, weil beide sind frisch verliebt, da macht der Lockdown richtig Spaß.
Also wahrscheinlich haben die nicht gepuzzelt wie wir.
Nee, haben nicht. Nee,
oder
haben
wie viele Bananenbrot gebacken. Das haben ja auch viele gemacht im Lockdown. Habe ich überall gesehen, Bananenbrot. Ja, ja. Dachte mir, was ist mit
die
euch denn
alle.
Los?
Auf Instagram, gell? Bananenbrot.
Nee, das haben die beiden nicht gemacht. Also weder gepuzzelt, noch sind die ewig spazieren gegangen und die hatten wahrscheinlich Besseres zu tun. Stelle ich mir irgendwie auch schon ein bisschen romantisch vor, ne? Also wir haben ja Kinder, das heißt Homeschooling, der ganze Wahnsinn. Also uns ging es halt wie allen Familien. Aber ich glaube, wenn du frisch verliebt bist, keine Kinder hast, kann so ein Lockdown durchaus auch seine Reize haben.
Nach den Lockdowns beschließen beide, zusammen wohnen zu bleiben. Alexandra kündigt ihre Wohnung und zieht nun ganz fest und offiziell bei Heiko ein. Die Liebe der beiden wird von Tag zu Tag größer.
Schön. Ein Jahr später, beide sind zu Hause, Heike kruschelt irgendwas rum, Alexandra hat es sich mit ihrem Kuschelpulli, einer Tasse Tee und einem Buch auf der Couch gemütlich gemacht.
Und da kniet der Heiko plötzlich vor ihr nieder. Auch so in Jogginghose, Lockdown-mäßig, öffnet er ein kleines Kästchen und sagt, wir haben die extremste Zeit für uns zur schönsten gemacht. Und ich kann mir keinen besseren Menschen an meiner Seite vorstellen als dich. Willst du meine Frau werden? Total süß, oder?
Und sie so, nö, also in Jogginghose geht das gar nicht.
In Jogginghose geht das gar nicht.
Nein, natürlich nicht. Nein, sie ist in Tränen ausgebrochen und hat ja gesagt.
Kann man doch machen, oder? In Jogginghose, ich meine im Lockdown. Das geht schon, oder? Ich weiß, Andrea, du hast da eine andere Meinung. Du bist ähnlich. Ja, wir haben ja schon öfter mal über Jogginghosen gesprochen.
Also ich finde, ich habe gar nichts gegen Jogginghosen. Aber ich finde, das muss einfach zu dem Paar oder auch zu den Menschen passen und auch zur Situation. Hm. Und ein Antrag muss aus meiner Sicht wirklich eins sein, und zwar unbedingt authentisch. Und wenn es passt, passt's. Also auch spontan. Vielleicht ist man gerade beim Segeln oder beim Wandern. Also auch was wirklich Spontanes. Und manchmal ist es ja sogar voll durchgeplant. Gell, Markus?
Total. Ja, ich habe auch so einen durchgeplanten Heiratsantrag hinter ja. mir. Der ist aber, naja, also war erfolgreich, aber ist antragstechnisch ist er missglückt.
Ja, ehrlich gesagt, ja. Ehrlich gesagt, war er total verkackt.
Ja, aber ich würde sagen, weil das ist wirklich eine lange Geschichte und die packe ich jetzt nicht hier rein. Ich erzähle die dann mal in einer anderen Folge, wenn es besser passt.
Hm? Okay, gut. Okay.
Happy, wenn nur die Welt nicht wäre, wie sie ist. Die beiden sind glücklich, jedenfalls am Anfang ihrer Beziehung, trotz Corona.
Ja, wobei Alexandra schon damals sehr, sehr besorgt ist. So erzählen sie es mir beide. Sie hört jeden Drosten-Podcast, auch alles von dem Virologen Kekule. Sie liest alles, was sie finden kann zu dem Thema. Alles.
Naja, man muss jetzt mal entschuldigend sagen, es ist ja auch eine bedrohliche Situation gewesen, zumindest zum Anfang. Ja? Mhm. Aber der Heiko ist mit dem Ganzen ein bisschen entspannter umgegangen. Er verfolgt zwar so die Infos, macht sich aber nicht ganz so viel Sorgen. Ne?
Und als Heiko das erste Mal, nachdem das wieder möglich war, seine Eltern in Hannover besuchen will mit dem Flugzeug, fordert Alexandra von ihm, während des Fluges bitte eine Taucherbrille aufzusetzen. Also nicht nur eine Maske.
Eine Taucherbrille. Ist ja geil. Ja. Wozu?
Ja, weil sie so Angst hat, er könne sich über die Schleimhäute in den Augen anstecken.
Ach so, das war noch ganz am Anfang, wo man das noch nicht so wusste, wie das genau so von sich geht, diese Ansteckung.
Ja, gut, wo man viel wusste und dann doch wieder nicht wusste und jeder hat genau, irgendwas
das
gesagt.
Ja, genau, das wusste man ja nicht.
Ganz genau.
Gab es, glaube ich, mehr, die das gemacht haben, oder?
Ich weiß es nicht. Also mit Taucherbrille habe ich tatsächlich niemanden gesehen.
Also er hat sie im Flieger dann aber wieder abgesetzt. Ihr habt ja vorher noch so ein Foto geschickt, ich habe die Brille auf, musst dir keine Sorgen machen. Und dann hat er sie wieder abgesetzt. Aber das muss wahre Liebe sein, das Foto.
Das sehe ich übrigens auch so.
Das Foto.
Genau. Und als dann, nachdem das ganze Corona-Gedöns fertig war, im Frühjahr 22 der Ukraine-Krieg ausbricht, ist Alexandra außer sich. Sie bekommt zu ihrer ohnehin schon großen Angst nochmal fürchterliche Angst on top, wie ganz viele Menschen.
Heiko, so schildert er es dir, Andrea, sagt, auch jetzt kennt sie kein anderes Thema mehr.
Ja, klar. Und sie hat nicht nur während der Corona-Pandemie Masken im großen Stil bestellt, jetzt kommt die Prepper-Phase. Das heißt, sie hortet nicht nur Nudeln und Toilettenpapier, haltbare Lebensmittel, Konserven in Massen, tonnenweise Müsli-Riegel. Die halbe Wohnung steht voll, weil in den Küchenschränken natürlich nicht Platz ist für den ganzen Krempel. Und auch im Keller ist schon alles voll.
Sie besorgt sich noch ein elektrisches Radio, falls die Kommunikation abreißt, mehrere Powerbanks, um Handys und Co. im Zweifel aufladen zu können, Medikamente. Sie holt fast ihr ganzes Bargeld von der Bank, packt zwei Notfallrucksäcke, bestellt Jodtabletten. Als sie dann auch noch nach einem Stromaggregat im Netz sucht, platzt Heiko schließlich der Kragen.
Also ich muss es mal ganz kurz hier einwerfen, dass die Geschichte mit dem Radio, mit dem Batterieradio, die kenne ich auch. Weil ich habe eine Frau, die hat sich auch ein Batterieradio gekauft für den Fall, dass ein Atomkrieg losgeht und der Strom ausfällt.
Also weil ich habe tatsächlich auch eins zu Weihnachten geschenkt eins. Gekriegt. Ich sag's jetzt direkt, wie es ist.
Also, aber nach einem Stromaggregat habe ich nicht im Netz gesucht.
Nee, ich auch nicht. Du hast drüber gesprochen.
Wir haben mal drüber gesprochen, ja.
Du hast drüber gesprochen.
Mhm. Heiko, können wir das Thema wechseln? Ja, ich habe mir auch Sorgen gemacht, muss ich ganz klar sagen. Also meine Familie hat mich ausgelacht, aber ich habe mir auch Sorgen gemacht.
Mich übrigens auch.
Der Markus, und Männer.
Der Markus.
Da kommen wir später noch zu.
Ja. Der Markus und auch der Heiko finden das alles much too much.
Ja.
Und Alexandra und Heiko haben deswegen auch das erste Mal Streit.
Und er sagt, du machst mich total wahnsinnig mit deiner ständigen panischen Angst. Und sie sagt, du checkst die Situation einfach nicht. Du bist naiv und du fühlst nicht so wie ich.
Ja, das ist ja offensichtlich, dass zwei fremde Menschen nicht gleich fühlen. Und das ist dann der typische sinnlose Streit, der sich hier anbahnt. Es werden Fakten hin und her geworfen. Einer versucht, den anderen zu überzeugen, dass er recht hat. Und beide fühlen sich am Ende nicht verstanden.
Also bei uns war das jetzt nicht ganz so extrem. Das möchte ich zu meiner Verteidigung an dieser Stelle bitte nochmal sagen.
Wir haben viel gelacht. Wir haben viel gelacht,
Schatzl. Ich wurde so ausgelacht. Was ich aber tatsächlich feststelle, dass wir Frauen uns viel mehr Sorgen machen.
Ja,
und da verstehe ich die Alexandra auch. Du bist, muss ich dir auch an dieser Stelle mal sagen, in ganz vielen Belangen für mich da eher zu entspannt.
Ja.
Ja, und ich bin eher...
Die Panik-Uschi.
Nein, das stimmt nicht.
Aber ihr seht schon, aber es stimmt schon. Es ist ja so, wir haben ja schon so Frauen-Männer-Ding. Das sehen wir jetzt hier am Tisch auch, Andrea. Du hast ein Radio. Na gut, du hast das Geschenk gekriegt. Vielleicht jetzt
ja. Nein, das habe ich ja nicht einfach so geschenkt gekriegt, sondern das habe ich schon geschenkt gekriegt, weil...
Weil du es vielleicht gebraucht hättest.
Ich habe es mir halt wahrscheinlich gewünscht.
Soll ich dir mal was sagen, mein Freund?
Und mein Schatzilein hat dann gedacht, naja, dann schenke ich es ihr zu Weihnachten. Ja.
Soll ich dir mal was sagen, mein Freund? Mhm. Wenn irgendwann mal wirklich was Schlimmes passiert,
stimmt.
Du darfst nicht an meinem Radio zuhören.
Ja, habe ich auch gesagt.
Nein, ich
Informationen kriegst du von mir keine.
Während ich kurbel.
Also grundsätzlich muss ich jetzt nochmal sagen, ich finde, ich bin vorausschauend und die Andrea auch und du jetzt nicht so sehr.
Stimmt.
Und bei mir ist es so, und ich glaube, bei der Alexandra ist es genauso, bei dir wahrscheinlich auch, Andrea. Ich stelle mir halt so das Worst-Case-Szenario vor. Und was kann man tun? Ja, also ich bereite mich halt vor, nicht so extrem wie jetzt die Alexandra, aber ich bereite mich halt vor. Du, mein Freund, lieferst dich erst ins Krankenhaus ein, wenn du schon halb tot bist. Das muss ich an dieser Stelle auch mal ganz kurz sagen, ja?
Das stimmt.
Jetzt habe ich aber was gesagt.
Ja, jetzt hast du aber mal auf den Tisch gehauen.
Warum machen sich viele Frauen mehr Sorgen als Männer? So, jetzt denkt allein mal an die Titelseiten von Frauenzeitschriften, ja? Da steht dann so, warum liebt er mich nicht mehr? Oder woran erkenne ich, dass er mich betrügt? Oder glücklich ins Frühjahr? Und auf Männerzeitschriften, ich habe jetzt hier mal geguckt, der Titelseite Playboy habe ich zum Beispiel gefunden, da steht Leben auf dem Mars. aber es ist auch wissenschaftlich untermauert, es gibt ganz viele Studien dazu, dass Frauen oder Mädchen, und zwar in allen Altersgruppen, uns mehr Sorgen als Männer.
Ja, das haben wir ja schon selber hier festgestellt.
Ja, ich denke, dass Männer viel, viel schneller wieder in die Zukunft gucken und nicht in der Vergangenheit hängen, so wie Frauen es gerne tun.
Das stimmt, das glaube ich
auch. Und es ist einfach Fakt, dass Frauen doppelt so häufig unter Angststörungen wie Männer leiden. Und evolutionär ist es so, dass Frauen ja für den Nachwuchs sorgen und sich auch um ihn kümmern. Auch wenn das ja heute alles angeblich ganz anders ist oder auch werden soll. Und deshalb achten sie auch mehr auf Störungen jeglicher Art.
Ja, das macht auch Sinn.
Also für mich macht es total Sinn. Mhm. Und besonders oft erlebe ich in meiner Praxis auch Frauen, die für ihre Kinder sogar die schlechte Stimmung ihres Mannes ausgleichen. Mhm. Ja, also die da die Verantwortung für übernehmen. Mhm. Warum nicht auch bei irgendwelchen Masken und sonstigen Geschichten?
Würden Männer jetzt nicht so machen, das stimmt schon. Ne?
Ja, das meine ich.
Genau, das ist irgendwie da in die Wiege gelegt. Gell? Die Wissenschaft erklärt es nämlich so. körperliche Unterlegenheit und damit Verletzlichkeit kommt daher durch physische, also körperliche Ausstattung, weniger Muskelkraft, dünnere Haut, geringerer Testosteronspiegel, dementsprechend auch kleineres Aggressionspotenzial, klar, bei Frauen, ne, können eher so ein latentes Gefühl von Bedrohung auslösen. Und es passiert ganz unbewusst, besonders so in Lebensphasen, in denen Frauen Schutz brauchen, zum Beispiel in der Schwangerschaft, ja, wenn ihr kleine Kinder habt oder im Alter, wenn ihr euren Partner verliert zum Beispiel. Außerdem haben Frauen durch das soziale Umfeld und die Erziehung eine höhere Normorientierung, so sagt es die Psychologie, nach dem Motto, sowas macht ein Mädchen nicht, ihr seid mehr drauf getrimmt, alles richtig zu machen, nicht anzuecken, mhm, und dementsprechend habt ihr auch mehr Angst vor Strafe und einen viel ausgeprägteren Hang zur Selbstbeobachtung und auch zur Selbstkritik.
Mhm. Das sagt die Wissenschaft.
Ja, ja, ganz klar. Ich sag das nicht.
Interessant. Weil du mehr Muckis hast als ich, mache ich mir jetzt also mehr Sorgen. Ne? Das leuchtet ein. Das leuchtet ein. Nein, ja, aber jetzt mal ernsthaft. Nee,
ist schon verständlich.
Das ist, ich glaube, das können jetzt ganz viele Frauen abnicken.
Ich glaube, man muss so ein bisschen weiter zurückgehen.
Es wie Andrea ja schon gesagt hat, evolutionär.
Evolutionär. Man geht mal 10.000 Jahre zurück. Die Entwicklung der Menschen ist ja nicht so schnell im Vergleich, wie sich unser Umfeld verändert.
Also liebe Mädels, wenn eure Männer sagen, sei nicht so hysterisch, sagst du, ich kann gar nichts dafür. Es ist die Evolution.
Genau.
Und wenn die Männer sagen, Fußball will ich schauen, bitte. Es ist evolutionär so. Ich muss schauen, was sich in der Welt so tut.
Inflation, alles wird teurer und Klimakrise und was es mit Alexandra macht.
Genau, als dann bei uns plötzlich alles viel, viel teurer wird, Gas, Öl, Elektrizität, Lebensmittel, alle sprechen darüber, da spart Alexandra, wo sie nur kann. Ne? Sie gibt nur noch Geld fürs Allernötigste aus, weil sie Angst hat, pleite zu gehen. Die Zahnpastatube, die schneidet sie auf, um den letzten Rest da rauszudrücken. Das macht sie eigentlich eh schon immer, aber jetzt macht sie das auch noch mit allen anderen Verpackungen.
Was ja nicht so schlecht ist.
Naja.
Naja, das ist tendenziell völlig okay, aber sie schneidet jetzt auch Duschgel-Verpackungen auf, so hartes Plastik, verletzt sich dabei mit der Schere, macht es aber trotzdem weiter. Und das tut sie, wie sie mir erklärt, wirklich um zu sparen und weil sie sich einfach auch Riesensorgen um unsere Umwelt macht.
Sie bringt eine Jacke, die Heiko ihr schenkt, wieder in den Laden zurück, weil sie meint, das bräuchte es jetzt wirklich gerade nicht mehr und weil sie nicht nachhaltig hergestellt wurde. Sie will nicht mehr ins Restaurant gehen und auch Reisen oder Ausflüge kommen für sie nicht mehr in Frage. Alexandra fährt Fahrrad und verkauft ihr Auto.
Sie führt Buch über jede noch so kleine Ausgabe. Das belastet die Beziehung, weil Heiko zwar auch sparsam ist, aber diese in seinen Augen völlig übertriebene Angst und Sparsamkeit kann er nicht mehr nachvollziehen. Denn beide haben auch noch ihren Job, also finanziell haben sie keinen akuten Notfall. Mhm. Als sie dann auch noch Veganerin wird, ist für ihn der Punkt erreicht, wo er sich anfängt, wirklich Sorgen um sie zu machen. Was sie wiederum überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Naja, ist ja schon verständlich. Das ist schon auch vielleicht ein Ticken zu extrem, wenn ich ganz ehrlich bin. Gell?
Also alles so zusammen, Veganerin alles zu werden, ist ja gar kein Thema.
Nein, genau.
Das Komplettpaket meinst
richtig,
du, gell?
Richtig, du hast total recht. Aber es ist halt einfach die Häufung. Ja. Und kriegen die beiden da irgendwie einen Mittelweg hin dann eigentlich?
Naja, geht so nicht wirklich. Und es ist tatsächlich immer wieder Heiko, der sich aus Liebe zu Alexandra versucht anzupassen.
Happy Wife, Happy Life, denkt er sich.
Er schneidet jetzt auch Duschgelverpackungen auf.
Echt?
Ernsthaft.
Ernsthaft.
Der Nahostkonflikt.
Und richtig eskaliert ist die Situation zwischen den beiden, als in jüngster Zeit die Hamas Israel angegriffen hat. Wieder suchtet Alexandra alle Informationen, die sie bekommen kann, spricht stundenlang mit Freundinnen am Telefon. An mir, so sagt es Heiko, hat sie kein Interesse mehr. Alles dreht sich nur noch um ihre Ängste.
Oh je. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wo der Heiko bei dir einen Termin macht, Andrea, richtig? Das
ja, war's, gell? Ja. Mhm. Er hat schon vorher mit Alexandra viele Gespräche geführt und versucht rauszufinden, warum sie so eine unbändige Angst hat, was der Hintergrund dafür ist. Und er hat ihr auch vorgeschlagen, einen Psychologen aufzusuchen, aber sie will das nicht. Im Gegenteil, sie ist sogar enttäuscht von ihm, weil er nicht sehen würde, in was für ein Desaster wir alle hineinschlittern. Und sie ist richtig sauer geworden. Jetzt willst du mich zu einem Psychoklempner schicken.
Mhm. Aber zu dir kommt sie mit, weil die sind ja zu zweit gekommen, hast du erzählt. Mhm. Ja? Irgendwie hat er sie dazu überredet, oder? Beide streiten zwar mittlerweile ziemlich viel, lieben sich aber immer noch sehr. Wobei ich jetzt den Eindruck habe, dass Heiko auch schon ganz schön auf sie eingeht, muss man auch sagen. Ne?
Genau so ist es. Er ist zwar voller Sorge, kommt irgendwie auch nicht mehr an sie ran mit irgendwelchen rationalen Argumenten. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es ehrlich gesagt schon teilweise so, dass ich den Eindruck habe, dass er schon fast in so eine Überanpassung geht.
Mhm. Und kein zu viel.
Andreas, es ist die erste Stunde bei dir und beide erzählen dir von all dem. Wir haben gerade schon gesagt, ne, ein paar Punkten finde ich Alexandra auch ein bisschen zu übertrieben, aber grundsätzlich kann ich ihre Sorgen schon teilen. Ich glaube, das können viele Menschen, viele Frauen. Die Frage ist ja, sind ihre Sorgen berechtigt oder hat Alexandra vielleicht eine Art Angststörung entwickelt?
Ich habe neulich mal wegen Höhenangst mit einem Kollegen diskutiert, wo hört sie auf, wo fängt sie an? Und er meinte ganz trocken zu mir, weil er sehr viel damit arbeitet, bezüglich Ängsten, wenn jemand nicht mal über die Brücke in Porto gehen kann, das ist also eine Stadt in Portugal, das ist mit einer mega hohen Brücke, wer da schon mal war, weiß, wovon ich rede, und das ist echt eine hohe Brücke, dann könne man von pathologischer Angst sprechen. Also pathologische Angst heißt Angst mit Krankheitswert.
Ach, ich weiß nicht, echt?
Wegen ernsthaft mit der Brücke, wenn ich nicht rüberlaufen kann?
Ja. Hat er gesagt. Okay. So, wenn man davon ausgeht, dass das dann schon ein Problem von Höhenangst ist, ja, dann kann man davon ausgehen, dass das, was Alexandra da alles erzählt, natürlich auch nicht mehr in einem gesunden Rahmen ist.
Also du meinst, dass es nicht mehr normal ist, wie sie sich verhält?
Nee, ich denke, es ist schon klar erkennbar, dass ihr Verhalten sich ja auch sehr rasant stark verändert hat und ihre Ängste sich steigern und zwar zunehmend steigern. Und es ist aber auch hier nicht meine Aufgabe, ihr diese Ängste auszureden, sondern zunächst Übersetzungshilfe zu leisten zwischen Heiko und ihr, weil so wollten es auch beide.
Verstehe.
Beide fühlten sich nicht verstanden.
Verstehe schon. Als ihr da schon über eine Stunde zusammensitzt, dann verabschiedet ihr euch. Und Heiko fügt noch hinzu, bis vor kurzem haben wir uns noch Kinder gewünscht. Und aber aus Angst vor der Zukunft, die will die Alexandra jetzt keine Kinder mehr bekommen. Ich möchte natürlich schon eine Familie haben. Das finde ich allerdings schon ganz schön weitgehend, muss ich sagen. Ne?
Und sie sagt, das hat nichts mit ihm zu tun. Und dann kommt der Satz, ich kann doch keine Kinder in diese Welt setzen.
Und wir haben dann auch fürs Erste vereinbart, dass beide bis zur nächsten Sitzung versuchen, miteinander viel über ihre jeweiligen Sichten zu sprechen. Aber, und das ist jetzt eigentlich das Wichtigste daran, nicht zu versuchen, den anderen mit Fakten zu überzeugen, also Recht haben zu wollen, so ich habe jetzt hier gelesen das und der hat gesagt das und hier steht geschrieben jenes, sondern auf der emotionalen Ebene zu bleiben. Was macht dies oder jenes eigentlich mit mir? Also nicht mit den Studienergebnissen um sich zu werfen. Da fühlt sich der andere nicht verstanden, sondern viel interessanter wäre es, damit diese tiefe Kluft zwischen den Menschen nicht entsteht. Wenn man fragen würde, darf ich dich fragen, warum machst du das oder warum trägst du das oder warum kaufst du das?
Oder frag, wie fühlt sich dieses Gefühl für dich an?
Mhm. Ne? Und da geht es um eine emotionale Geschichte und nicht um irgendeine Studie. Ja, aber Masken tragen ist weniger Ansteckung.
Und damit zeigt
man
dem anderen, dass man sich wirklich für ihn interessiert.
Ja, und das hätte geholfen. Das würde in allem helfen. Und nicht zu sagen, so ein Quatsch, so ein Schmarrn, was machst du denn da? Leider.
Woher kommt die unbändige Angst?
In der zweiten Sitzung kommt ihr dem Problem dann schon ein Stückchen näher. Mhm. Ihr versucht gemeinsam rauszufinden, woher Alexandras Ängste kommen. Hm? Macht ja auch Sinn.
Alexandra und Heiko sind wieder gemeinsam da.
Und er hält wieder ihre Hand. Ich denke aber, das ist so eine Mischung aus, ich will dir zeigen, dass ich für dich da bin. Aber irgendwie wirkt das auf mich, ehrlich gesagt, auch so ein bisschen ängstlich nach dem Motto, ich habe gleichzeitig auch Angst, dich zu verlieren.
Na, verstehe ich.
Da ist dann doch auch die Gefahr, dass er sie schont, ne, indem er so verständnisvoll tut, oder?
Ja, ganz genau. Und er tut zwar so, aber im tiefsten Inneren ist es ja nicht, weil er versteht Alexandra in ganz vielen Handlungen und Gedanken selber auch nicht. Also er tut so, als wenn er Verständnis hat, aber im Grunde genommen hat er das nicht.
Du, aber was kann denn da dahinter liegen oder da drunter, wie du immer sagst, Andrea?
Mich würde interessieren, ob Alexandra denn eine grundsätzlich ängstliche Person ist oder kam das erst durch Corona?
Also wir hatten noch ein paar gemeinsame Sitzungen. Und wie schon so oft und wie eigentlich immer, finden sich in der Biografie der Menschen auch immer passende Dinge. Also so geht ja die systemische Therapie, die den Blick auf das gesamte System legt. Mhm. Wo kommst du her? Warum bist du, wie du bist? Und was hast du für Muster? Und es stellte sich tatsächlich raus, dass Alexandra schon eine sehr ängstliche Mutter hatte, die in früheren Jahren selbst eine generalisierte Angststörung diagnostiziert bekam. Mhm. Und auch immer wieder unter Panikattacken litt.
Was sind Panikattacken, Andrea? Wie zeigen die sich?
Oh, die zeigen sich hauptsächlich vegetativ. Also die treten einfach auf, bei übrigens 30% der Menschen mindestens einmal im Leben. Die treten auf, zum Beispiel in der U-Bahn oder in irgendeiner Situation in der S-Bahn, wo du nicht raus kannst, im Flugzeug. Und dann kommt so eine vegetative Angst, eine körperliche, genau, und dann fängt an, dein Herz zu klopfen, ganz laut, du fängst an zu schwitzen, du fängst an zu zittern, vielleicht wird dir warm und das fühlt sich in dem Moment an, wie wenn du stirbst.
Also es ist eine körperliche Reaktion.
Ja, das ist richtig und das kannst du auch, also das ist nicht gespielt, sondern das ist wirklich eine ganz körperliche Geschichte. So, aber eine Panikattacke bringt dich nicht um und die geht auch nicht ewig. Also man weiß, eine Panikattacke hält nie länger als einige Minuten an.
Okay.
Und geht auch wieder weg, aber du bist danach fix und fertig. Und du denkst, eigentlich jetzt hat dein letztes Stündchen geschlagen. So erzählen es die Menschen auch immer wieder. Es ist wirklich furchtbar. Und das sind einfach immer wieder Situationen, in denen du dich auch völlig hilflos und ohnmächtig und ausgeliefert fühlst. Also es entgleitet dir quasi das Leben. Das ist eine Todesangst, die du da hast.
Also die Mutter hatte eine generalisierte Angststörung diagnostiziert. Du, und sag mal, hat jetzt die Alexandra das irgendwie von ihrer Mutter gelernt oder ist das was vererbt?
Also man nennt das sogenannte erlernte Verhalten. Also Kinder lernen ja gerade in den ersten Jahren nur über Nachmachen oder Nachahmen.
Voll.
Und ich würde mal sagen, Alexandra hat durch ihre Mutter jedenfalls eine extreme Angstsensibilität entwickelt. Du musst dir mal vorstellen, du hast ja auch Kinder. Jetzt stell dir mal vor, wir gehen mit den Kindern, Achtung, Vorsicht und pass mal hier auf und da kann das passieren. Das ist ja eine völlig andere Erziehung, als wenn du dein Kind bestärkst und sagst, so ja, komm Mensch, kletter da mal hoch, das schaffst du schon. Mhm. Ne? So, also geht's auch um Vertrauen in sich zu entwickeln. Und die Mutter hatte da nicht gerade die besten Voraussetzungen.
Und durch Corona ist das dann bei Alexandra ja richtig ausgebrochen quasi. Wenn ich so überlege, Spatzel, kennen wir auch ein paar Menschen, bei denen uns das früher gar nicht so aufgefallen ist, ja, die
total,
seit der Pandemie sich wirklich verändert haben und deutlich ängstlicher sind als früher.
Ich glaube auch, ganz viele Veränderungen, die da in Corona waren, hatten als Grundlage immer Angst.
Ja, und ich würde sagen, dass das wirklich genau so passiert ist, weil ich habe das auch während Corona beobachten können. Und sehr viele Klienten, also auch bestehende Klienten, sind gekommen in der Zeit, in 2020, weil sie glaubten, nicht mehr ganz richtig zu sein. Und sie wollten sich einfach die Idee holen, ist das normal, wie es mir geht? Ich bin depressiv, so ist mein Gefühl. Ich habe plötzlich Ängste. Ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. Und das ging ganz vielen Leuten so, dass sie einfach so überwältigt waren von dem, was geschehen ist, dass das einfach bei ganz vielen Menschen auch was ausgelöst hat. Es ist die ganze Welt, war ja auf dem Kopf gestanden.
Richtig, so war es. Und das war ganz bedrohlich. Und keiner hat mehr irgendwas verstanden.
Genau. Und das ist auch alles richtig. Und im Grunde kann man diese aufgetretenen Ängste in der Corona-Zeit, wie auch in dem Ukraine-Krieg, die Klimageschichten und so weiter, ja alle auf eine Angst zurückführen. Und das ist im Grunde genommen immer wieder die Angst vor der eigenen Endlichkeit. Und da geht es bei allen drum. Und gib darauf mal Acht und beobachte das mal, wenn du Angst hast, wovor du diese Angst hast.
Aber das kann man doch in einer Paartherapie nicht so leicht verändern, Andrea, oder? Wie hat Alexandra das denn gesehen und wie hat Heiko gesehen?
Ja, da hast du recht. Und ich habe das, nachdem ich das erfahren habe, dass ihre Mutter auch schon diese Thematik hatte, das auch nicht hypothetisch angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, das, sondern ich habe ihr vorgeschlagen, und das mache ich natürlich gerne, ob sie diesbezüglich vielleicht für sich alleine nochmal was separat tun möchte. Weil ich einfach glaube, dass sie da vielleicht noch eine Geschichte hat und das fanden beide eine gute Idee.
Da ist sie dann eingelenkt, weil sie wollte ja, als Heiko sie zum Psychologen schicken wollte, wollte sie ja erstmal nicht, ne? Und hat gesagt, Psychoklempner. Aber als du ihr das erklärt hast, hat sie gesagt, okay.
Genau, und das wäre ist vielleicht ja immer auch so ein super. Bisschen eine sensible Geschichte. Mhm.
Und du hast dann trotzdem aber mit beiden weitergearbeitet, obwohl die Alexandra dann noch ihre Einzeltherapie gemacht hat, quasi als Unterstützung.
Genau.
Das ist super.
Und das machen manchmal ein Partner, manchmal sogar beide. Und das funktioniert super. Und in dem Fall bin ich ja im Auftrag von den beiden unterwegs gewesen und nicht für einen alleine. Also manchmal ist es auch so, wenn einer alleine kommt und der andere ist noch irgendwo, könnt ihr auch woanders eine Paartherapie machen. Und manchmal braucht es eben für Paare, mit denen ich arbeite, für den einen auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr, was wir da nicht so gut abfangen können.
Warum sich die Welt für viele gerade so unsicher anfühlt.
Viele, so erlebe ich das in meiner Praxis und nicht nur Alexandra, fühlen sich hilflos. Ich übrigens auch manchmal. Erst die Pandemie. Dann die Ukraine, Nahostkonflikt, Inflation, Klimakatastrophe, Rechtsruck. Viele wissen gar nicht mehr, worüber sie sich zuerst Sorgen machen sollen.
Basil, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ne, hast du deinen Nachrichtenkonsum in den letzten Jahren jetzt mittlerweile auch ganz schön runtergeschraubt? Der Markus war nämlich mal wirklich der totale Nachrichtenjunkie. Ich kenne niemanden, der so viel gelesen und zu jeder Zeit so detailliert informiert war wie du. Aber das ist heute nicht mehr so.
Ja, ich lese schon immer noch viele Nachrichten, aber viel weniger, weil ich habe irgendwann mal gemerkt, dass es einfach zu viel geworden ist. Das tut mir nicht gut, habe ich gemerkt. Ich habe gemerkt, dass es einfach zu viel
Inwiefern hat es dir nicht gut getan? Was hat es
Ich habe mich schlecht gefühlt. Ja. Das hat sich dann gekreist und es hat nicht mehr aufgehört. Mhm. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass die Nachrichten so ein Selbstzweck sind. Das heißt, es hat eigentlich für mich überhaupt nichts zu tun, was ich da lese. Das betrifft mich überhaupt nicht. Das spielt für meine Welt gerade keine Rolle. Aber 99% aller Nachrichten sind so. Die betreffen mich selbst eigentlich nicht wirklich. Und so habe ich dann gesagt, ich muss das ein bisschen mehr filtern und ein bisschen mehr für mich selber Nachrichtenkompetenz entwickeln. Und so habe ich es gemacht.
Wie nehmt ihr die Stimmung in eurem Umfeld wahr? Also bei uns im Freundeskreis zum Beispiel, und die sind so zwischen, ich würde jetzt mal sagen, 30 und 60, ja, ist alles dabei. Wir haben hier eine große Range. Da kommen so Sätze wie, ich weiß nicht mehr, was los ist, eine Katastrophe nach der anderen.
Naja,
dann so Sätze wie, in Deutschland geht alles den Bach runter. Eine Freundin sagt neulich zu mir, im Straßenverkehr drehen sie jetzt auch alle durch, alle sind total gereizt und negativ. Ich finde, der Pessimismus ist gefühlt schon riesengroß. Und sogar unsere Tochter hat neulich mal gesagt, ich glaube, in den 80ern war das alles viel, viel lustiger und viel unbeschwerter als heute. Toll, in was ihr uns da reingeboren habt, hat sie gesagt.
Hat sie wirklich gesagt.
Ja, das hat sie, glaube ich, ein bisschen ironisch auch gemeint, aber auch ein kleines bisschen ernst.
Also ich kann das jetzt aus meiner Praxis wirklich bestätigen. Und den Satz, meine Zündschnur ist so kurz, habe ich noch nie so oft gehört wie in diesem Jahr. Und die Menschen machen sich Sorgen, große Sorgen. Und nicht alle haben so eine Vergangenheit wie Alexandra dabei, ja, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und wenn man alles das mal betrachtet, das haut doch eigentlich den stärksten Gaul um, das muss ich einfach so sagen. Aber jemand, der eine Angstdisposition hat, hat noch mal viel, viel mehr darunter zu leiden.
Also ich finde, die Welt hat sich ja auch wirklich verändert. Ne? Nach der langen Zeit, in der es nur so eine Großmacht gab, die USA, gibt es jetzt mit dem groß gewordenen China eine zweite plötzlich. Weil es war eine lange Zeit, wo das alles ganz ruhig war. Und die Schwellenländer nutzen die neue Unsicherheit und treten viel selbstbewusster auf, um ihre Interessen zu wahren. Und in Deutschland waren wir ja ganz lange Zeit gewohnt, ins Haus und Braus zu leben. Und plötzlich funktioniert unser Wirtschaftsmodell nicht mehr so. Und wir müssen uns mit Einschränkungen befassen. Vielleicht stellen wir ja auch fest, dass wir eine lange Zeit ganz schön satt waren. Das kann ja auch sein.
Ja.
Und haben jetzt dagegen noch kein Konzept in der Hinterhand. Ja? Und das alles hören wir jeden Tag tausendfach in den Nachrichten. Und das haut schon rein auf die Dauer.
Ja.
Ich habe neulich was Interessantes gelesen. Und das lohnt sich mal, die Perspektive zu wechseln. Zumindest regt es auf jeden Fall zum Nachdenken an. Warum fühlt sich die Welt gerade so brüchig an? Weil wir alt sind. Und das ist die These.
Das tut mir jetzt aber auch ein bisschen weh, wenn du sowas sagst.
Mir aber auch.
So meine ich das gar nicht. Wir sind eine alternde Bevölkerung, die eher pessimistisch als optimistisch ist, aus den Gründen, die ich gerade erzählt habe. Und das siehst du in den Medien, das siehst du im Umfeld. Und anders als früher sind viele Eltern heute die Freunde ihrer Kinder. Aber wir stecken die quasi an mit unserem Pessimismus oder mit dem, was wir gerade empfinden. Ne? Und es kommt nicht von mir, sondern es kommt von so einem ganz coolen Politologen, der heißt Ivan Krastev. Und der ist einer der renommiertesten politischen Denker.
Von dem habe ich auch schon viel.
Habt ihr vielleicht schon mal gehört von dem. Und der erzählt auch, dass es in anderen emporstrebenden Gesellschaften viel optimistischer zugeht.
Also ich sage euch jetzt mal, was ich, wenn ich in Corona nichts gelernt habe, eins habe ich gelernt, nämlich das, was da draußen im Großen los ist, sehe ich jeden Tag im Kleinen in den Paarbeziehungen.
Echt?
Ja, weil viele ja gesagt haben, Mensch, das sind solche Konflikte zwischen den Leuten pro und zwischen den Leuten contra und hier haben wir rechts, hier haben wir links, hier haben wir dies, hier haben wir das. Und dann denke ich immer, aber die Gesellschaft da draußen besteht doch aus lauter kleinen, einzelnen, kleinen Minisystemen. Und wenn du dir ein Paarsystem anguckst, da sind die Kluften und die Gräben genauso groß. Die verstehen sich im Kleinen auch nicht. Ja, wieso sollen sie das dann im Großen machen? Und die Egomanie in Beziehungen spiegeln das teilweise auch wirklich wider.
Also ich denke, unsere Werte und unsere Ideale, ne, von Gleichberechtigung, Wohlstand und Frieden, die verlieren, wenn man sich so anschaut, was alles los ist an Bedeutung. Und wenn man sich so überlegt, ne, die 68er, da war ich jetzt noch nicht auf der Welt, aber ich habe viel drüber gelesen, da wollten ja die Kinder ja nicht so leben wie ihre Eltern. Ne?
Keinesfalls.
Auf gar keinen Fall. Und heute fordert die Jugend eigentlich weiter, ja, so leben zu können wie die Eltern, außer die, die sich natürlich auf die Straße kleben. Aber ich glaube, die Jugend so insgesamt, also die Kleber und die Nichtkleber, sorgt sich um ihre Zukunft. Manchmal auch eher unbewusst. Und wir Eltern sorgen uns um unsere Kinder. Und es geht so weit, dass Frauen, finde ich, glaube ich, wie Alexandra sagen, ich will jetzt auch gar kein Kind mehr haben.
Ja, was ich übrigens gar nicht selten höre. Und zwar so klar, ne? So richtig klar. Also mit so einem nicht, ich guck mal oder ich schau mal oder wenn es irgendwie passt, sondern ganz klar, gar keinen Fall. Ich habe auch Frauen, sehr, sehr junge, die bereits sterilisiert sind. Das kenne ich in meinem Alter keine einzige.
Ernsthaft?
Sehr krass.
Ich kenne wirklich keine einzige.
Ist ja krass. Unglaublich. Ja. Ich auch nicht. Mhm. Ja, da ist so dieses Gefühl, die große Party ist vorbei, ne?
Ja.
Manchmal, muss ich euch ganz ehrlich sagen, wünsche ich mir unser Sommermärchen zurück. Wisst ihr noch, den Sommer, in dem sich ein ganzes Land einfach nur lieb hatte.
Voll.
Das war so schön.
Aber wisst ihr was, in anderen Ländern, das sehen wir natürlich gar nicht so, da ist das Gefühl da. Genau das, was du gerade beschreibst. Ja? In China, Indien, also in China weiß ich jetzt nicht, aber in Indien, im globalen Süden, ganz viele Länder, die jetzt Rückenwind gerade haben, die lassen gerade gefühlt die Korken knallen. Die sind angetrieben von wirtschaftlichen Interessen und haben ganz viel nachzuholen, fühlen den Aufschwung und es geht voran.
Ja, die wollen auch nicht mehr Spielball sein, ne? Die wollen auch im Weltmonopoly die Schlossallee kaufen, sage ich jetzt mal.
Ja, die haben, weiß ich gar nicht, ob es immer um die Schlossallee gehen muss. Die haben einfach das Gefühl, es geht besser für sie.
Ja, genau. Mhm.
Und der Krastev sagt, hinzu kommt die turboschnelle Technologie. Früher hat der technische Fortschritt eines Landes den Wohlstand für Jahrzehnte gesichert. Ja? Heute wird die Technologie schnell geklaut, repliziert, überall auf der Welt verkauft. Digitalisierung kommt, Informationen verbreiten sich in Echtzeit. Überall hin, das egoistische Interesse, das wir aus unserem Privaten kennen, Hauptsache meiner Familie geht's gut, etabliert sich gerade auf der kompletten Weltbühne, ganze Länder agieren so.
Das sagt der Politologe.
Ja, ja, genau. Die Staaten liefern sich ein immer schnelleres Rennen um immer mehr Einfluss, Macht und am Ende mehr Profit und immer offener und ohne Schranken, weil das Machtgleichgewicht sich verändert hat.
Das ist total interessant, finde ich. Ja, und die Menschen schauen natürlich in ihre Smartphones, ja, überall auf der Welt und denken sich, warum soll es mir denn jetzt bitteschön nicht auch besser gehen? Ja? Ja, interessant, oder? Wir haben einen Beziehungspodcast und reden aber jetzt über Weltpolitik und was eigentlich um uns herum los ist. Und das zeigt mal wieder, dass alles das, was um uns herum passiert, sehr wohl sehr großen Einfluss auf dich, auf mich, auf uns nimmt und auch mit Beziehungen ganz, ganz viel macht. Und das ist das, was Alexandra und viele Menschen, insbesondere sehr sensible Menschen, natürlich extrem fühlen. Und ich glaube, uns geht's allen so.
Wir sind zwar ein Beziehungspodcast, aber was die wichtigste Beziehung ist, ist ja die Beziehung zu uns selbst. Und die ist allentscheidend, wie wir mit anderen in Beziehung treten. Und ich möchte jetzt gerne noch Alexandra und Heiko hier abschließen und euch sagen, dass ich mit dem Paar immer noch arbeite. Es ist ja ein relativ aktueller Fall. Und es ist so, dass Alexandra ihren Weg separat macht und Heiko nach wie vor an der Seite von Alexandra ist. Aber wir natürlich in der Paartherapie auch gucken, was kann und muss er leisten und was muss sie selber vielleicht auch für sich entwickeln. Zugleich muss Heiko natürlich auch lernen, etwas besser für sich zu sorgen und nicht in diese Überanpassungsgeschichten zu verfallen.
Positiv ins neue Jahr.
Ich mache mir immer wieder bewusst, dass die Dinge nicht selbstverständlich sind. Früher dachte ich das wohl. Mhm. Heute stört es mich oft, wenn Menschen durchs Leben gehen und glauben, die Welt müsste ihnen zu Füßen liegen. Vielleicht ist es bei mir inzwischen auch das Alter oder die Reife, doch, danke, dass ich lernen konnte, was Demut bedeutet.
Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe da quasi so einen Joker im Good Feeling. Ich war ja letztes Jahr schwer krank und habe dabei auch für 5 Minuten mein Leben verloren und wieder bekommen. Wir haben die Geschichte schon mal in einer anderen Folge erzählt. Und bei mir ist es so, fast schon automatisch denke ich an die Zeit zurück und plötzlich habe ich dann das Gefühl von einer ganz tiefen Verbundenheit mit meiner Familie. So ist es für mich. Und dann fühle ich mich wieder gut.
Tja, und wie starte ich positiv ins neue Jahr? Ich hatte vor 2 Wochen einen ziemlich schweren Autounfall. Mir ist ein LKW bei Blitzeis ins Auto gerast. Das war am Ende des Tages dann eine Massenkarambolage mit 11 LKWs. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Das hat auch Folgendes mit mir gemacht, dass ich, also nicht nur Markus' Krankheit letztes Jahr, sondern auch dieser Vorfall hat mir gezeigt, wie schnell sich alles ändern kann. Von heute auf morgen ist auf einmal alles anders. Ich hätte tot sein können, querschnittsgelähmt. Jetzt lispel ich nur so ein bisschen, weil ich ein Kieferbruch habe und eine Zahnklammer gerade. Das ist aber alles nicht schlimm, das ist alles reparabel. Aber mir ist sehr bewusst geworden, wie wertvoll Leben und Gesundheit ist. So starte ich positiv ins neue Jahr, weil ich mir denke, ach, kriegen wir schon alles hin, wenn nur das klappt. Und manchmal denke ich an den Zettel, der neulich, wir haben chinesisch gegessen, na, als ich noch essen konnte, jetzt ist alles mit Schnabeltasse unterwegs gerade, da stand in meinem Glückskeks folgender Satz. Die größten Sorgen haben wir vor Dingen, die gar nicht eintreffen werden.
Genau, in meinem Stand, wenn man selber ein Psycho ist, muss man keine Angst mehr haben.
Stand da natürlich nicht.
Ist klar.
Ja, und ich habe das große Glück, dass meine Best Buddy Freundin Bestatterin ist und ich einen völlig anderen Umgang mit dem Thema Tod erlernt habe. Und ich weiß heute, dass, genau wie du es gesagt hast, von einer Sekunde auf die andere das ganze Leben völlig anders sein kann und dass ein guter Umgang mit dem Tod die Voraussetzung für ein gutes Leben ist. Und das feiere ich quasi jeden Tag.
In diesem Sinne wünschen wir euch allen ein ganz frohes neues Jahr, auf das ihr dieses Jahr gut durchkommt und nicht so viel Schlimmes passiert.
Genau. Lasst es krachen und feiert euer Leben.
Und wenn euch das gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns weiter. Da freuen wir uns sehr drüber. Und vielleicht könnt ihr es auch abonnieren, wenn ihr das wollt.
Nicht vielleicht.
Baby, das abonniert.
Punkt. Abonniert. Punkt. Und in diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen, vielen Dank. Ja.